Hallo und herzlich willkommen zu Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen Hamburg. Ich bin Jumoke Olusanmi. In dieser Folge habe ich mit der Autorin Jackie Grassmann gesprochen. Sie ist Teil der School of Survival, die Ausstellung Survival in the 21st Century in den Deichtorhallen begleitet. Hier beschäftigen sich die Kunstwerke mit grundlegenden Themen wie: Was ist Zeit, Schönheit, das Digitale, Politik oder Zivilisation? Die School of Survival lädt das Publikum durch Seminare, Vorträge und Workshops ein, aktiv bei der Beantwortung der Frage mitzuwirken, welches Wissen und welche Fähigkeiten im 21. Jahrhundert essentiell fürs Überleben sind. In Jackie Grassmanns Workshops steht das Schreiben in der Gemeinschaft im Mittelpunkt.
Was, glaube ich, eben eine Fähigkeit ist, die auch in der Kunst nicht so oft gefragt ist oder man nicht so oft üben kann sozusagen, ist eben, wie so gemeinsam zu improvisieren. Und das bedeutet auch, vor allem von einem Eigentumsverständnis vom Text loszulassen.
Im vergangenen Jahr schrieb und veröffentlichte Jackie Grassmann gemeinsam mit 10 AutorInnen einen kollektiven Roman mit dem Titel Gas oder eine kontinuierliche Reise in 10 Entgleisungen. Für unser Gespräch habe ich sie in ihrer Berliner Wohnung besucht und wollte zunächst von ihr wissen, was ein kollektiver Roman ist.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, anfangen tut es damit, dass es irgendwie so ein geteiltes Interesse gibt. Oder ich glaube, tatsächlich spielt so eine Art Eros eine große Rolle. Also jetzt nicht im erotischen Sinne, sondern dass man irgendwie ein Begehren hat nach gemeinsamen Sachen oder einer gemeinsamen Idee. Genau, und so war das also mit 2 Kollegen eigentlich in dem Fall, Markus Ernst Stein und Daniel Gottlieb. Und wir haben zusammen eben diese Idee gehabt, einen Zeitungsroman wieder zum Leben zu erwecken oder die Idee des Zeitungsromans, was heißt, man arbeitet seriell. Aber das wollten wir machen, indem man auch, zusätzlich zu dem Seriellen wollten wir das Ganze eben auch kollektiv gestalten, dass es wie so eine Art Dialog ist oder sich fortschreibt, aber mit verschiedenen Stimmen, um eigentlich, ja, dem Ausdruck zu verleihen, was ja heute schon lange der Fall ist, nämlich quasi die Erkenntnis, dass es das Genie eigentlich nicht gibt. Wenn man heute hinter die Biografien auch von großen Künstlern und so guckt, merkt man, dass die Sachen nie alleine gemacht haben, dass die immer im Austausch entstanden sind, man immer Ideen klaut, in Anführungsstrichen, man die fortschreibt, es immer dialogisch ist. Also kein Kunstwerk, niemand verschwindet im Keller und kommt mit der größten Erfindung der Welt wieder hervor. Und genau, und das wollten wir damit abbilden und haben dann eben 10 insgesamt und ich war auch eine der Autorinnen, also 9 andere außer mir Autorinnen, eingeladen, um quasi nacheinander weg Kapitel zu schreiben. Das heißt, ich habe angefangen und die nächste Person hatte dann 4 Wochen Zeit, das, was ich da produziert habe, vorzuschreiben. Genau. Und dadurch entstand, also einmal gab es das Kollektiv eben der Organisatorinnen, wo ich auch Teil davon war, die auch Markus Stein hat den Druck gemacht. Und also wir haben enger zusammengearbeitet. Und dann gab es aber eben auch dieses weitere Kollektiv der Autorinnen, die sich untereinander teilweise kennen, teilweise aber noch nie gesehen haben, aber auf das jeweilige Schreiben reagieren mussten. Also ja, irgendwie, ja.
Und waren die auch im Gespräch während des Schreibprozesses oder hat man immer sozusagen, wurde man immer vor vollendete Tatsachen gestellt, ja, mit dem jeweils zuvor abgeschlossenen Text und musste dann auf den reagieren?
Zweiteres, genauso. Also ich glaube, es liegt natürlich, also genau, kollaboratives Arbeiten stellt man sich immer so vor, wie alle sitzen vor einem Bildschirm und dann schreien alle wild durcheinander, nein, den Satz oder irgendwie sowas. Und so ist es in meiner Erfahrung in den allerwenigsten Fällen, sondern man reagiert sehr oft einfach, oder dass die Kunst ist ein Medium, ja, die vermittelt zwischen, oder die ist eigentlich der Dialog. Und wenn man dann anfängt zu sprechen, ersetzt man eigentlich quasi, was man da produzieren will. Weißt du, wie ich meine? Also so, vielleicht drücke ich mich jetzt gerade zu komplex aus, aber das einfach die Kunst an sich wird quasi das Medium, um in Kontakt zu treten, und sich auszutauschen, ja.
Wenn du jetzt beginnst, diese Geschichte zu schreiben und jemand setzt sie fort und noch jemand setzt sie fort und eine weitere Person setzt sie fort, dann muss man ja auch gewisserweise auch loslassen können. Das ist ja bestimmt auch gar nicht so einfach, stelle ich mir vor, wenn man mit so einer gewissen Idee an den Text rangeht und am Ende, also ich könnte mir vorstellen, dass es nach in der 10. Runde möglicherweise was völlig anderes dabei rauskommt, als es am Anfang war. Ist das auch mit Frust verbunden?
Für mich nicht. Ich liebe diesen Moment. Für manche andere Kollegen und Kolleginnen vielleicht schon. Und es gibt sicherlich auch einen Vorteil darin, quasi eine Vision von Anfang bis Ende irgendwie durchzuplanen oder so. Ich glaube allerdings, dass, oder ja, wenn man jetzt auch mal an die School for Survival denkt oder an dieses Projekt da, was glaube ich eben eine Fähigkeit ist, die auch in der Kunst nicht so oft gefragt ist oder man nicht so oft üben kann sozusagen, ist eben wie so gemeinsam zu improvisieren. Und das bedeutet auch vor allem von einem Eigentumsverständnis vom Text loszulassen. Und ich glaube, da geht es mir ganz stark drum. Ich sag am Anfang von den Workshops auch oft so eine Metapher, die ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich finde sie trotzdem hilfreich, dass irgendwie Text wie ein Fluss ist und man ist so, man schöpft dieses Wasser daraus, man kann irgendwie einen Damm bauen, man kann es trinken, man kann es verspritzen, was auch immer, man kann viel mit dem Wasser machen und man ist verantwortlich, was man mit dem Wasser macht, aber man ist nicht der Ursprung vom Wasser oder die Quelle. Also auch Sprache ist ja das Erste, was uns gegeben wird, ja, was wir nicht, die erfinden wir nicht selber. Und das ist, glaube ich, einfach ein ganz anderes Verständnis, an Kunst und Textproduktion ranzugehen. Zu sagen, nee, ich bin nicht die Eigentümerin, mir gehört das nicht in dem Sinne, sondern ich teile das und im Teilen passieren extrem interessante Sachen, ja.
Ich habe zunächst gedacht, irgendwie School of Survival, also Überlebensschule, was kann das bedeuten? Also so, was lernt man da? Ja. Irgendwie so Fische mit der Hand fangen oder irgendwie Feuer mit dem Feuerstein machen oder so. Was ist sozusagen dein Ansatzpunkt, da weiterzugeben? Oder was glaubst du, was es braucht, irgendwie im 21. Jahrhundert zu überleben?
Also ich bin ja sehr froh, dass dieses Survival inzwischen durchgestrichen ist. Das ist einer meiner Lieblingszitate, deswegen bringe ich das jetzt an. Normalerweise bin ich nicht so ein Fan von lauter Zitate streuen, aber es gibt so ein Zitat von Hannah Arendt, das heißt irgendwie so, geht so ähnlich wie, als ob es kein Leben gäbe, dem der Tod nicht vorzuziehen wäre. Und eigentlich wirft es für mich die Frage auf, so, ja, Überleben schön und gut, aber wie eigentlich, also wie wollen wir denn leben? Was macht ein Leben lebenswert? Und ich glaube, da sind vor allem irgendwie die Art und Weise, wie wir in Beziehung stehen, für mich in den Fokus gerückt, weil wir können viel machen, technisch und wie auch immer, und das ist alles ganz toll und löst vielleicht auch Probleme in Anführungsstrichen. Wir können ganz viele Probleme lösen und schaffen damit meistens 10.000 neue, aber egal. Aber was das Leben eigentlich lebenswert macht, sind die Beziehungen, in denen wir stehen. Und damit meine ich erstmal eine Qualität, gar nicht jetzt nur zwischen Menschen, sondern auch, wie wir genau uns zur Umwelt verhalten, zu Tieren, zu uns selber, alles Mögliche. Und da gibt's halt, glaube ich, in den letzten Jahrhunderten quasi eine sehr patriarchale Art oder kapitalistisch patriarchale Art in Beziehung zu treten, ist zu konsumieren, zu nehmen, in Besitz zu nehmen, zu ergreifen. Und dann ist die Frage, ja, wie kann man eigentlich eine andere Art in Beziehung zu stehen erproben? Und das findet halt, also es gibt Gesetze und Veränderungen auf dieser Ebene und politische Bewegungen, das ist total wichtig. Aber ich glaube, gerade dieses in Beziehung treten findet eigentlich, wie ich vorher schon gesagt habe, auf einer sehr feinstofflichen Ebene statt. Und das ist super schwierig und mega komplex. Also ich finde, in Beziehung sein ist einer der dynamischsten Sachen, die ich kenne, und ja, hyperkomplex und super schwer. Also das kennen wir auch selber aus Liebesbeziehungen oder so. Ja, wir wollen immer alles verändern und den anderen verändern, uns verändern und haben die ganze Zeit Streit. Also das ist wirklich super, super schwierig, in guten Beziehungen zu stehen.
Liebe HörerInnen, Bevor es an dieser Stelle mit dem Gespräch weitergeht, möchte ich euch auf ein neues Format hinweisen, die Das ist Kunst-Shorties. Und um euch zu erklären, was es genau damit auf sich hat, sind Julia Schulze-Darup und Matthias Schönebäumer zu mir ins Studio gekommen. Hallo Julia, hallo Matthias.
Hallo Jumoke.
Hallo.
Ihr beiden moderiert ja die Shorties, aber was ist denn überhaupt ein Shorty?
Ja, du kennst es vielleicht, man hat Zeit und Lust auf Kunst, möchte eine Ausstellung in den Deichtorhallen besuchen, ist sich aber noch nicht so sicher, ob die Ausstellung denn wirklich überhaupt was für einen ist.
Meist stellen sich ja dann auch immer wieder dieselben Fragen. Also, wer sind eigentlich die KünstlerInnen? Worum geht's in der Ausstellung überhaupt? Und muss ich vor meinem Besuch irgendwas wissen?
Genau diese Fragen beantworten wir in den Shorties. Und das natürlich kurz und knapp, wie der Name schon sagt.
Wann gibt es denn die neuen Shorties zu hören?
Die Shorties erscheinen zu jeder neuen Ausstellung in den Deichtorhallen. Sie sind also der perfekte Einstieg für den Ausstellungsbesuch. Und ihr findet sie überall, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank, Julia und Matthias, dass ihr vorbeigekommen seid. Und hier geht es jetzt weiter mit meinem Gespräch bei Das ist Kunst.
Das in Beziehung treten ist sozusagen, oder das in Beziehung sein oder aushalten oder gemeinsam sein, das ist etwas, was du dann in den Workshop auch übers Schreiben einübst, sage ich mal in Anführungszeichen. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich weiß, dass du dich in deinen Workshops ja auch auf bestimmte Autorinnen beziehst. Und du hast ja schon eine Reihe gewissermaßen abgeschlossen, in der es immer irgendwie um ein Gegenüber geht. Und jetzt gibt es zwei weitere Workshops, in denen geht es um ozeanisches Schreiben. Und mich würde mal interessieren, was das ist und wie da sozusagen die Gemeinschaft ins Spiel kommt.
Ja, also ich glaube, letztendlich kann man es viele Dinge nennen, aber es geht immer wieder darum, sich im Schreiben in Beziehung zu setzen und eigentlich viel mehr noch vielleicht zu realisieren, dass wir das immer schon machen. Also es gibt natürlich auch so einen Ansatz zu sagen, man schreibt es jetzt und dabei verfestigt man das Ich. Man beschreibt ein Ich, was irgendwie in die Welt kam und dann geformt wurde und dann wurde es zum festen Klumpen und dieses ein super fester Klumpen und er ist dann durch die Welt spaziert und hat ganz tolle Sachen gemacht. Und dann gibt es die andere Art, vielleicht an Autofiktion oder das Selbst zu denken, nämlich eigentlich sind wir nur ein Mini-Knoten in einem riesigen Beziehungsgeflecht. Und genau, und das eben im Schreiben zu erkunden, ist sich tatsächlich mit allem Möglichen in Beziehung zu setzen, aus anderen Perspektiven zu schreiben, gemeinsam zu schreiben, also kollektiv zu schreiben und so weiter und so fort.
Und wie sieht das praktisch aus?
Genau, ich kann mal ein Beispiel machen. Also das allererste Beispiel wäre natürlich Briefe. Ja, also wenn ich einen Brief schreibe, sobald ich an dich schreibe, setze ich mich zu dir in Beziehung und mein Schreiben wird anders, wenn ich dir schreibe, als wenn ich meiner Oma schreibe oder meiner besten Freundin oder meinem Love Interest, meinem Liebhaber, was auch immer. Wir haben in einem der Workshops, mussten sich zwei Teilnehmerinnen zusammenfinden und die haben sich jeweils eine Geschichte von sich erzählt, einen spezifischen Vorfall in ihrem Leben, kurz, und die andere Person muss das jeweils aufschreiben, in der Du-Form. Was sehr riskant ist, ne? Das ist auch, es ist auch immer riskant, sich in Beziehung zu setzen. Aber das war sehr interessant, also was das an Gefühlen ausgelöst hat, was man da alles verhandeln muss, wie übernehme ich Verantwortung, wann bin ich zu nah, wann bin ich zu weit weg.
Und was für Gefühle hat das denn ausgelöst? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also ich glaube, es ist immer total erstaunlich, den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Und man denkt sich plötzlich, ach, das habe ich erzählt, wirklich? Oder so habe ich das betont? Oder das hat die andere Person gehört? Also es ist auch ein Zuhören und Lesen, gemeinsames Lesen ist ja auch ganz viel Teil davon, weil eben das Zuhören, ja, also bestimmt 40% seines Schreibens ist auch. Und es hat aber auch Unbequemlichkeiten ausgelöst. Also, und das ist ja auch interessant, ne? Dann merkt man, aber eigentlich, da wurde ich vielleicht überhört, habe ich das Gefühl, oder da hätte ich gern mehr das erzählt, oder das steht für mich mehr im Vordergrund. Aber das ist einfach ein Moment, wo man, merkt, wie halt das, was man von sich gibt, eigentlich landet. Und das ist der, ja.
Und man wahrscheinlich auch merkt, wie man sich selber einfach besser zuhören muss, oder? Um sich irgendwie, also um das zu transportieren, was man meint,
genau,
erzählen zu wollen. Also ich höre, dass es auch schon irgendwie mit Frustration oder mit Widerständen dann verbunden ist, so ein kollektiver Schreibprozess. Ist es denn so, dass es am Ende so zu einem Ergebnis kommt, was in irgendeiner Form auch, weiß ich nicht, zugänglich gemacht wird für ein Publikum oder so?
Also da die Workshops ja frei zugänglich sind und jeder da quasi raus und reinspringen kann, also zumindest für die einzelnen Male, jetzt nicht währenddessen, aber ist es sehr schwierig, ein Produkt zu produzieren. Ja, und sind die Anfänge sind immer wahnsinnig zart und fragil. Also wie so eine, ich versuche mir das immer vorzustellen wie so eine Pflanze. Deswegen versuchen wir auch nicht über Kritik oder so zu funktionieren in den Workshops. Also die Worte gut und schlecht sind strengstens verbannt. Also das finde ich ganz toll oder das hat mir nicht so gefallen. Also das gibt's nicht, weil das macht gar keinen Sinn. Also man muss erstmal den Anfang finden und die Qualität des Anfangs und dann kann man irgendwie weitermachen. Und was ich da auch schon gemacht habe, ist dann so einzelne Textfragmente zusammenzufügen und das kann ganz tolle, wie so Stimmungsteppiche ergeben.
Von unterschiedlichen Teilnehmern.
Von unterschiedlichen Teilnehmerinnen, genau.
Machst du einen Text dann?
Genau, ja. Und da kann man so ganz toll sehen, also das ergibt dann halt wie so ein Chor, ja. Und das ist dann nicht mehr nur eine Stimme und deren Meinung oder so, sondern es ist irgendwie ein Chor um ein gewisses Thema, das vielleicht um ein gewisses Thema rumwabert und man dadurch sehr viele Dinge oder Dinge anders begreifen kann, wie wenn man so eine klare Position hat, die auch wichtig ist zu gewissen Zeiten oder in gewissen zu gewissen Anlässen, aber da spürt man eben das raus, genau.
Und nochmal die Frage, ozeanisches Schreiben, was ist das?
Also, der Begriff ozeanisch kommt eigentlich aus der Psychoanalyse. Ja, und der ist irgendwann mal bei Freud in einem Briefwechsel auch aufgetaucht, witzigerweise mit seinem Freund Romain Rolland, der das eigentlich erwähnt. Und ich lasse jetzt mal weg, warum und wie auch immer. Aber das Ozeanische ist in dem Fall eine Metapher, um uns vielleicht sowas zu nähern wie einem, eben was ich jetzt gerade erklärt habe, einem transindividuellen Schreiben. Aber es ist nochmal eine andere Metapher, die verschiedene Implikationen hat. Zum Beispiel auch das Unterbewusste. Also womit eben die Surrealisten, wie ich schon vorher erwähnt habe, auch viel gearbeitet haben. Was eine unglaubliche Befreiung sein kann, wenn man auch zusammen, also wenn man sehr schnell produzieren kann und dadurch eben auch zusammen produzieren kann, wenn man nicht erst ewig lang über dem eigenen Text und darüber brüten muss, ob man jetzt sich gut wegkommt oder toll aussieht oder sich anhört, was man geschrieben hat, sondern zum Beispiel in diesem Spiel, was die Surrealisten hatten, das der Cadavre Exquis, was viele aus der Kindheit kennen, diese Zeichnung, wo man das so umklappt jeweils und nur das letzte Stück sehen kann und dann weiterzeichnen muss. Das kann man auch mit Schreiben machen. Und da kommen wahnsinnig tolle Gedichte und Textstücke bei raus. Und solche Sachen, genau, können alle oder werden alle stattfinden unter der Metapher des Ozeanischen. Also weder will man die Identität loswerden, noch will man die Identität komplett auflösen, ja. Und was ist aber vielleicht dazwischen drin, was eben auch Empathie ermöglicht oder solidarische Verhältnisse zueinander, und eine Realisierung, wie man eigentlich miteinander in Kontakt steht und dass man mehr verbunden ist und vor allem auch klassentechnisch gesehen nach unten oft mehr verbunden ist als nach oben, wo wir uns immer hinwünschen, ja, und dann der Aufstieg oder wie auch immer. Und dadurch man vielleicht auch eben sowas wie so eine Art Solidarität einüben kann.
Mhm. Und damit hast du ja jetzt auch schon so ein paar Begriffe eigentlich genannt aus diesem Vokabular des 21. Jahrhunderts, was die Macherinnen der Ausstellung ja auch fordern, irgendwie, also ein neues politisches Vokabular, in dem irgendwie Begriffe wie Begehren, Erschöpfung, Glaube oder Freundlichkeit, ja, irgendwie auftauchen. Und du hast es zwar irgendwie schon genannt, wie so en passant, aber mich würde noch mal interessieren, gibt es irgendwie bestimmte Vokabeln, die für dich in deiner Arbeit ganz besonders wichtig sind?
Ja, also natürlich die Freundschaft, aber das ist fast schon langweilig, weil es so unüberraschend ist. Vielleicht noch eine andere Vokabel, die ich echt irgendwie, die mich erstaunt hat in diesem Vokabular, ist irgendwie Freundlichkeit. Und ich dachte gleich so, fuck yeah, Freundlichkeit. Ja, also spricht nie jemand drüber, aber wie wichtig ist das eigentlich? Also irgendwie so eine, ich denke mir das auch so in den Workshops, ist, braucht so eine Kraft, oft so eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, ja, in der sich Leute plötzlich anvertrauen. Und die schaffen wir alle gemeinsam, ja, die schaffe jetzt nicht nur ich, aber ich versuche die wie so anzuschubsen oder so. Wo man sich ja mit guten Gemütes begegnet, ja, und irgendwie so einem Wohlwollen oder so. Und das ist für mich auch Freundlichkeit. Und wir alle wissen, wie krass es einem den Tag versauen kann, wenn man in den Bäcker reinmarschiert und angemotzt wird. Ja, und man ist dann irgendwie 5 Stunden lang grantig deswegen. Zu Recht. Aber das kann irgendwie ganz fürchterlich sein. Und ich glaube, und andersrum auch, ja, man geht da rein, man kriegt irgendwie ein nettes Feedback oder einen netten Spruch, kann man durch den Tag schweben. Und das ist eigentlich total wichtig und auch in Streitgesprächen und wenn es mal zur Sache geht und gefährlich wird und dann manchmal wird es in den Workshops auch schwierig, ja, es werden schon auch krasse Themen manchmal angesprochen oder sehr viele oder auch Abgründe, ja, sobald es ums Autobiografische geht, geht es auch viel um Abgründe, ja, weil so, keiner von uns ist unschuldig. Und dann ist es, glaube ich, super, super wichtig, einfach freundlich zu sein. Das kann so viel retten oder so. Und auch, ich glaube, selbst in wirklich intimen Beziehungen oder so, kann ich mir selber hinter die Ohren schreiben. Man muss ja, das, was man sagt, sagt man immer zu anderen, aber auch vornehmlich zu sich selbst. Dachte auch nochmal, wenn ich einen Wunsch für die School of Survival hätte, ist vielleicht nicht nur, dass sie in der Ausstellung passiert, also ja wirklich, die School of Survival ist ja wirklich direkt in der Mitte der Ausstellung, sondern auch um sie herum oder über ihr, unter ihr, also überall anders und vielleicht sogar also vor dem Museum oder ich dachte sofort, eigentlich bräuchte man ein Zelt, wo auch Leute, die vorbeilaufen und also irgendwie, dass man wie so eine Krake oder so noch ein bisschen expandiert.
Also das findet tatsächlich mitten in den Deichtorhallen statt?
Mitten in der Ausstellung, genau. Und es das sind quasi 2 lange Tische, die eingerahmt sind von Regalen, wo man Dinge hinterlassen kann. Da stehen auch, ich habe 4 Reader gemacht, wo ich alle Texte, die wir gelesen haben oder uns angeschaut haben, ausgedruckt habe. Ich liebe Drucken.
Die sind da auch noch zugänglich.
Die sind da auch noch zugänglich. Genau, da ist ein riesen Papierstapel drin, da kann man sich durchlesen. Und genau, und an diesen Tischen, und dann gibt's, glaube ich, noch eine, die habe ich noch nie benutzt, ein Blackboard, glaube ich, wo man draufschreiben kann. Und genau, in dieser Ausstellungsmitte kann man sich treffen. Und einerseits ist es natürlich total toll, dass der Ausstellungsraum so belebt wird. Ich finde, Ausstellungsräume sollten viel belebter sein. Oft spaziert man da so durch mit den Händen hinter dem Rücken, ja, so, und traut sich kaum zu lachen. Und eigentlich ist es total toll, wenn es so Formate gibt, wo die Ausstellung wirklich belebt wird und da Dinge drin passieren. Aber natürlich gerade zum Schreiben ist es auch ein sehr schwieriger Raum, weil es natürlich auch laut ist. Man hört die Videoarbeiten von allen Richtungen. Es ist eine Halle, ja, es ist nicht sehr gemütlich. Es ist immer noch die Deichtorhallen. Es hallt auch sehr tatsächlich. Aber es geht auf jeden Fall die Umwelt mit einzubeziehen. Und da, also einmal sind wir auch rumgelaufen und haben mit einer Frage, die wir uns vorher gestellt haben, uns mit Fragen gearbeitet und dann eine mitgenommen und sollten quasi so tun, als ob wir wie so eine Art Orakel suchen in einem Kunstwerk und das uns die Antwort auf unsere Frage gibt. Ich glaube, meine Frage hatte zu dem Zeitpunkt irgendwas mit dem Umzug zu tun, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann stand ich vor diesem Kunstwerk mit den Unterwasser. Ich mache selber immer auch mit bei meinen Aufgaben, weil ich genau nicht in diese Lehrerin-Position kommen mag, sondern es eben, wie ich ja schon ausführlich jetzt gesagt habe, ums gemeinsame Produzieren geht. Und dann habe ich das eben auch gemacht und da stand ich vor diesem Unterwasser-Bild und mir ist dann irgendwann erst später aufgefallen, dass das eigentlich ein 3D-Bild ist, weil jemand kam und diese Brille aufgesetzt hat. Dann dachte ich, ja, Jackie, also du bist schon wieder so also voraus, dass du eigentlich, und dann habe ich, war klar, mein Orakel quasi, dass ich eigentlich mal ein bisschen langsamer machen muss und vielleicht mal das Umfeld beobachte, bevor ich gleich in die Sache reinspringe und ihr das Detail beschreibe. Genau, und so haben wir dann einfach angefangen, mit dem Raum zu arbeiten. Und sobald man mit dem Raum arbeitet, zum Beispiel, wenn man dann auch das Mikrofon benutzt und so, ja, schreibt es sich zwar ein ins Schreiben, es gibt vielleicht am Ende weniger kuschelige Texte, aber das ist ja auch vollkommen okay so. Und es ist wichtig, einfach mit dem zu arbeiten, was um einen rum ist und nicht mit Scheuklappen oder so.
Das ist ein großartiges Schlusswort.
Ja.
Voll.
Vielen Dank, Jackie.
Danke.
Können wir im kollektiven Schreiben entdecken, wie sich gute zwischenmenschliche Beziehungen verwirklichen lassen? Diesem Thema widmet sich Jackie Grassmann unter anderem in ihrem Workshop zum ozeanischen Schreiben. Wenn ihr Lust habt, mehr über diesen Workshop und andere Angebote der School of Survival zu erfahren, dann guckt in die Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gern eine Bewertung und empfehlt ihn weiter. Oder schreibt uns an dasistkunst@deichtorhallen.de. Wir freuen uns über euer Feedback. Und natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid von Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen in Zusammenarbeit mit Byte FM. Tschüss und auf bald, sagt Jumoke Olusanmi.